Der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst immer verorten möchte. Der Mensch ist ein Sinnsucher. Und da ist der Nachthimmel etwas, was sehr, sehr gut geeignet ist, auch wenn man ihn vielleicht nicht mehr in der vollen Schönheit sehen kann.
Denn jeder Sternenhimmel ist ja gleichzeitig ein Gemälde von Geschichten, bei denen die Sternbilder ja meistens oder sehr, sehr oft auch szenisch zusammenhängen. Es sind szenische Gemälde, die durch die Nacht abgebildet werden.
Sternenhimmel der Menschheit von Raoul Schrott. Reflektiert von Raoul Schrott und Sibylle Anderl. Bearbeitung Katja Langenbach.
Schaut her, wer ich bin. Ich bin die Sonne.
Ursa Major.
Wenchan.
Riksha, die Bären.
Die Plejaden.
Die Töchter der Nacht sind sieben.
Was für schöne Wesen. Die Tausende.
Az-Zuhara.
Song-Do Ndizidi.
Eine Musikantin des Himmels.
Morgenstern.
Mondfrau.
Wenn man nachts unterm Sternenhimmel ist, dann stellt sich ja sofort das Gefühl von etwas Immensem ein, bei dem man sehr klein ist. Der entscheidende Punkt ist, dass man dort immer etwas sehen wird, was wichtig ist. Das heißt, die Götter, Helden, Ahnen, die die Welt gebildet haben, die wichtigsten Tiere, die wichtigsten Pflanzen, die wichtigsten Objekte und dann noch ein paar Menschen, die sonst irgendwie was zu melden hatten. Das heißt also, dass ein Sternenhimmel für die jeweilige Kultur ein Bilderbuch darstellt, weil sie vor allen Dingen ja entstanden sind, lange, lange, lange bevor es überhaupt Schrift gab.
Schon bei Platon und Aristoteles findet man ja die Beobachtung, dass der Blick in den Sternenhimmel einen Ursprung der Philosophie dargestellt hat, einfach im Staunen der Menschen über das, was sie dort sehen und die Frage, was sie dort sehen, wo all das herkommt und was ihre eigene Position in all dem ist.
Das sind also die modernen Mythen, die uns sagen, dass jedes Atom in uns schon mindestens dreimal in einer Sonne war.
Wenn man sich vor Augen führt, dass zum Beispiel Eisen ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Blut ist. Eisen ist etwas, was durch die sehr massereichen, schweren Sterne in ihrem Inneren erzeugt wird. Und insofern ist die Materie, aus der wir bestehen, in Sternen erbrütet worden. Sie hat mehrere Sterngenerationen durchlaufen, ist dann am Ende des Lebens von Sternen immer wieder freigegeben worden ins interstellare Medium, um dort die Grundbausteine darzustellen für die Entstehung der nächsten Generation von Sternen. Und das sind, finde ich, Geschichten, die einen tatsächlich zum Träumen bringen, wenn der Lebensweg der Sterne so direkt zu uns führt und uns mit all dem Großen und Unvorstellbaren dort draußen verbindet.
Kehr hinter den Sternen her, kehr den Sternenstaub zusammen und wirf ihn dann in die großen schwarzen Löcher der Welt.
Wenn man sich die Sternbilder erarbeitet, kriegt man die Kultur in lexikalischer Form. Jede Kultur funktioniert anders. Das Rollenspiel zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Natur ist jedes Mal anders gelagert. Das biologische Schachbrett quasi bleibt das gleiche, aber die Figuren entwickeln andere Züge. Und dann war natürlich das Poetische daran, dass die in ein und denselben Sternen, in diesem willkürlich verstreuten Sternenhaufen am Himmel, dass jede Kultur völlig was anderes sieht. Ich meine, also mit einer poetischen Fantasie, die mir fast wieder den Glauben an die Menschheit zurückgegeben hätte. Also die, was weiß ich, da wo wir den großen Wagen sehen, sehen die Maya einen Papagei.
Leben und Ende von Roter Siebenaarer.
Als auf dem Angesicht der Erde noch Dämmer lag, bevor es eine Sonne gab, da gab es einen namens Roter Siebenaarer, der sich gerne aufplusterte. Himmel und Erde gab es schon, doch die Gesichter von Sonne und Mond, sie waren wie die Tage und Monate noch im Dunkeln, weshalb er sich selbst zum leuchtenden Zeichen für jene erklärte, die danach in der Flut umkamen. Er verhielt sich wie ein innerlich Verblendeter, den man verzaubert hat.
Ich bin großartig. Ich stehe über den Köpfen der Leute, die man gemacht und geformt hat. Ich bin ihre Sonne. Ich bin ihr Licht und auch ihr Mond. So soll es sein, ich überstrahle alles. Mit dem Gleißen meines Silbers und meines Goldes erhelle ich die Wege und Fährten aller Lebewesen. Meine Augen glitzern von funkelndem Smaragd. Meine Zähne von Jade sind hell wie der Himmel und mein Schnabel leuchtet so weiß aus der Ferne wie der Mond. Gold und Silber sind mein Thron. Sobald ich mich erhebe, erleuchte ich das Angesicht der Erde. Deshalb bin ich die Sonne und dazu der Mond. Für alle, die im Licht gezeugt und geboren wurden, so sei es, ich habe den Durchblick.
Er war natürlich nicht die Sonne, er plusterte sich bloß so auf, seines Gefieders und seines Goldes und seines Silbers wegen, und sein Blick reichte nicht weiter als sein Sitz, und sein Gesicht war unter dem Himmel eigentlich nirgendwo zu erkennen. So aufgeblasen lief er in den Tagen und Monaten herum, bevor die Gesichter der Sonne, des Mondes und der Sterne wirklich zu sehen waren. Er wünschte sich Größe und Gotthaftigkeit, bevor das Licht der Sonne und des Mondes sich in aller Klarheit zeigten. Dies war in jener Zeit, als die Flut herabgeschickt wurde.
Und jetzt erzählen wir, wie es kam, dass Roter Siebenaarer starb und gestürzt wurde, in der Zeit, als der Macher und der Former am Erschaffen der Menschen waren. Seine Niederlage, der Tag der Furcht und des Zitterns für Siebenaarer, wurde durch die beiden Hunapu und Spalanke genannten Zwillinge eingeleitet. Anders als er waren sie wirkliche Götter. Deshalb sahen sie in seinem Hochmut, der Selbstermächtigung, mit der er vor Herz des Himmels tat, was er wollte, nur Böses. Und so sagten sich die beiden Buben:
Daraus wird nichts Gutes. Niemand wird so hier auf dem Angesicht der Erde leben können. Darum werden wir versuchen, ihn mit dem Blasrohr zu erwischen. Wenn er über seine Nüsse und Beeren fliegt, beschießen wir ihn. Das wird ihn verletzen. Und dann hat es ein Ende mit seiner Jade, seinem Gold und Silber, seinen Smaragden und seinem Glitzerzeugs. Mit all dem, was er für sich hortet. So soll es geschehen, ja. Denn die Erschaffung der Menschen, sie wird nicht gut ausfallen, wenn es um Gold und Silber als Quelle von Macht und Glorie geht. Das lassen wir nicht zu.
Dieser Rote Siebenaarer hatte zwei Söhne. Sipakna hieß sein Erstgeborener und Kaprakan sein Zweitgeborener. Und Shimalmat war der Name ihrer Mutter, Siebenaaras Frau. Sipakna war derjenige, der die großen Berge aufrecht hielt, den Chigak, Hunahpu, Bikulja, Shkanul, Makamop und Hulisnap, Namen von Vulkanen, die es schon seit der Zeit der Dämmerung gibt. Sie waren von Sipakna in einer einzigen Nacht erschaffen worden. Und Kaprakan war derjenige, der die Berge, die großen wie die kleinen, mit seinem Beben zum Wanken brachte. Darauf waren diese Söhne des Roten Siebenaarers mehr als stolz. Schaut her, wer ich bin. Ich bin die Sonne, sagte Siebenaarer. Schaut her, wer ich bin. Ich bin der Schöpfer der Erde, sagte Sipakna. Und ich bin der, der den Himmel herab und die Erde ins Rutschen bringen kann, sagte Kaprakan.
Die beiden Söhne des Roten Siebenaarer hatten ihre Großartigkeit von ihrem Vater. Und die beiden Buben, Hunahpu und Spalanke, sahen das Übel, das darin für die Erschaffung von unserer ersten Mutter und unserem ersten Vater steckte, weshalb sie deren Tod mit deren Sturz planten.
Da ist er nun also. Der rote Siebenara und der große Nansche-Baum. Die gelben Wildkirschen darauf sind seine Nahrung. Jeden Tag steigt er zur Spitze des Baums hinauf, um ein paar Früchte herunterzupacken. Das sahen Hunachpu und Spalanke. Also setzten sie sich unter den Baum und beobachteten ihn, hinter den Blättern versteckt. Schließlich ließ sich roter Siebenara zum Futtern auf dem Baum nieder, worauf sie auf ihn schossen. Hunachpu traf ihn mit der Kugel seines Blasrohrs mitten in den Mund. Siebenara brach in einen Schrei aus, flog über die Baumkrone hinweg und landete am Boden. Hunachpu rannte schnell zu ihm hin, um ihn zu packen, doch stattdessen riss ihm Siebenara einen Arm aus. Er bog ihn so lange am Rücken zurück, bis er an Hunachpus Schulter abriss. Trotzdem war es gut, was sie getan hatten. Diese erste Episode führte aber noch nicht zur Niederlage Siebenaras. Er ging bloß nach Hause, seinen Kiefer in Händen haltend. »Was bringst du da mit?«, fragte Chimalmat, Siebenaras Frau. »Was hast du?«
»Zwei hinterhältige Untäter haben mich angeschossen. Das hat mir den Unterkiefer ausgerenkt und jetzt tun mir meine Zähne höllisch weh. Und diesen Arm habe ich mitgebracht, um ihn ins Feuer zu halten und ihn darüber hängen zu lassen, bis sie ihn sich holen kommen. Das sind wirklich Übeltäter.«
Darauf heckten Hunachpu und Spalanke einen neuen Plan aus. Sie gingen zuerst der Großvater, dessen Haar inzwischen schon ganz weiß war, und zuerst der Großmutter, die nun ganz klein und gebückt war, zwei vor Alter krumme Leute, um sich mit ihnen zu bereden. Der Großvater hieß Großes Weißes Pekari, die Großmutter Große Weiße Nasenbärin.
»Könnt ihr mitkommen, wenn wir uns vom Siebenara wieder unseren Arm holen? Wir gehen einfach hinter euch her und ihr sagt dann zu ihm: Entschuldigt unsere Enkel, aber ihre Eltern sind schon gestorben und deshalb laufen sie uns nach. Wir versorgen sie, indem wir unseren Beruf ausüben, nämlich die Würmer aus faulen Zähnen zu ziehen. So wird Siebenara uns bloß für Kinder halten, während wir euch gleichzeitig sagen können, was ihr tun sollt.«
Gesagt, getan. Sie gehen zu Siebenara, der in seinem Palast auf dem Thron sitzt und fürchterliche Zahnschmerzen hat, worauf sie ihm vormachen, dass sie ihm die Zähne ziehen müssen. Da er nur ihretwegen und wegen seiner Augen ein Fürst ist, wie er behauptet, versprechen sie ihm, die Zähne durch polierte Knochen zu ersetzen.
Doch stattdessen setzen sie ihm bloß weiße Maiskörner ein. Bloß helle weiße Maiskörner. Und sogleich hatte er ein trauriges Gesicht. Er wirkte überhaupt nicht mehr wie ein Fürst. Schließlich waren alle leuchtenden Smaragdsteine aus seinem Mund gezogen. Und dann kamen die Augen von Siebenara dran. Sie wurden ihm gerupft und alles Gold und Silber aus ihnen gezogen. Dabei fühlte er aber keine Schmerzen. Er starrte nur vor sich hin. Derart nahmen Hunachpu und Spalanke ihm, wie sie vorgehabt hatten, das, worauf sein ganzer Hochmut beruhte. Als roter Siebenara dann starb, konnte Hunachpu sich seinen Arm zurückholen. Und danach starb auch Chimalmat, Siebenaras Frau. So ging Siebenaras Reichtum verloren. Seine Heiler holten ihn sich. Edel und Schmucksteine samt allem, was ihn auf Erden so arrogant gemacht hatte. Das war den Zauberkräften der Großeltern zu verdanken, die dann auch den Arm, den sich die Buben geholt hatten, wieder ins Gelenk brachten und ihn ganz machten. Sie hatten Siebenara umbringen wollen. Und das war ihnen gelungen. Denn sie hatten Hochmut als ein Übel erkannt und dabei ganz nach Anweisungen von Herz des Himmels gehandelt.
Das heißt also, dieses Wiedererkennen von etwas, so wie wir also Gesichter in den Wolken sehen oder den Jesus im Kaffeeschaum oder den Teufel beim Brand von Notre Dame etc. Also dieses passive Herauslesen ist eigentlich ein Identifizieren von Mustern, das auf unseren Wahrnehmungsgesetzen beruht, die die Wahrnehmungspsychologie schön klar darlegen kann. Wenn wir drei Punkte in einer Reihe sehen, dann verbinden wir die mental mit einem Strich. Wir gruppieren Punkte, die enger zusammenliegen, innerhalb von einer Gruppe eher als Punkte, die weit verstreut voneinander liegen, etc., etc. Also so lesen wir aus etwas heraus, aber der entscheidende Punkt dabei ist auch, dass wir nichts erkennen, was wir nicht schon bereits kennen.
Dadurch, dass ich mich viele, viele Jahre mit dem Kosmos beschäftigt habe, weiß ich, was wir da sehen. Also, dass wir die Milchstraße sehen, unsere eigene Galaxie, die sich als schmales Band über den Himmel zieht, weil es eine Spiralgalaxie ist und wir die Scheibe eben von innen sehen, daher der Streifen. Ich weiß in etwa, wie weit die Sterne entfernt sind, die wir sehen. Ich habe eine Vorstellung davon, dass die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, tatsächlich in unserer Galaxie sich befinden. Also um eine andere Galaxie zu sehen, müssen wir schon sehr großes Glück, sehr gute Augen und eine sehr dunkle Umgebung haben. Es sei denn, wir sind auf der Südhalbkugel, wo wir die nächsten Galaxien, die Magellanschen Wolken, sehen. Das sind wunderbare Geschichten, die man erzählen kann, die natürlich immer mitschwingen, wenn wir heute als moderne Menschen in den Nachthimmel gucken, weil wir auf einen ganz anderen Wissensfundus zurückgreifen können als die Menschen vor uns.
Die Inka sahen in den Sternen von Ursa Major einen Gott namens Haucha, der Zornige, der auch bezeichnet wurde als Chokre Ilja, der goldene Blitz. Sie machten ihn für Schöpfungsakte verantwortlich. So wanderte auch er durch die Anden, um das eine mit seiner Macht, Wasser, Blitze, zu erschaffen, das andere zu zerstören. Leute, die nicht auf seine Predigten hörten, wurden versteinert, ein ganzes Dorf durch einen See versenkt. Im Sonnentempel von Cusco befand sich das goldene Idol des Gewittergottes in menschlicher Gestalt, der eine Keule in der einen und goldene Pfeile in der anderen Hand hielt. Er besaß in Cusco zudem einen eigenen Tempel, wo er die ihm geopferten Kinder und andere Opfergaben empfing. Haucha, der Zornige, bildete zusammen mit seinem Ziehsohn Kratulja und seinem Bruder Inti Illapa, Sonnenstrahl, eine Trinität, die allen spanischen Zeugnissen zufolge neben dem Sonnengott Inti und dem Schöpfergott Viracocha am höchsten verehrt wurde. Der Donner besaß eigene Tempel mit Priestern, heilige Schreine, Huacas und Quellen allerorts. Er war aber auch eine gefürchtete Instanz. Der Zornige bringt die Seuchen und Todesfälle und Hunger. Und es heißt, dass er eine Keule oder Pfeil und Bogen trägt, um die Menschen für ihre Missetaten zu bestrafen und zu verletzen.
Also der große Wagen zum Beispiel, das ist ja das Sternbild, was wirklich jeder kennt, jeder erkennt, wo jeder weiß, wie man von dort durch die Verlängerung der Hinterachse des Wagens zum Polarstern kommt. Auch da schwingt diese mythische Betrachtungsweise immer noch mit, obwohl wir heute natürlich wissen, es ist eine Ansammlung von Sternen, die sich in etwa 80 Lichtjahre von uns entfernt befindet. Die Sterne, die liegen nicht genau auf einer Ebene, also sind nicht genau alle im gleichen Abstand. Das heißt, wenn wir uns bewegen würden, dann würden wir sehen, es ist eine dreidimensionale Struktur. Aber trotzdem ist die Wirkung dieser Sternbilder auf uns heute, denke ich, noch sehr ähnlich, wie sie auch für frühere Menschen war.
Am rechten Oberschenkel unseres Sternbilds der großen Bären, die über die Hauptsterne unseres großen Wagens hinausreicht, befinden sich sechs schwache Sterne, die in China erst als Gottheiten und dann als Gestirn der Literatur verehrt wurden.
Wenchang, die gezeichnete Glorie.
Wenqing, das literarische Gestirn.
Ursprünglich bedeutet Wenchang so etwas wie gemusterte Brillanz. wobei Muster als etwas verstanden wurde, in dem sich Quintessentielles verdichtete. Anfänglich stellte die Sternengruppe einen Götterkönig samt den ihn begleitenden Gottheiten dar.
Um das 3. Jahrhundert unserer Zeit verwandelte man die Gottheiten in diesen 6 Sternen in hohe Beamte des Hofes. Shan Jiang, General Senior, Zi Jiang, General Junior, Gui Xiang, edler Minister, Zi Ming, Direktor der Schicksale, Zi Zhong, Direktor des Inneren, Zi Lu, Direktor der Vergütungen.
Über diese Ämter wurde die Sternengruppe bald mit Buchhaltung, dem Verzeichnen, Sammeln und Berechnen von Dingen verbunden und über den Direktor der Schicksale mit dem Kalkulieren von Glück und Unglück und somit wiederum mit der Regulierung der Welt, weshalb diesen Sternen das Lernen und die Tugend unterstellt wurde.
Später wurde Wen als Schrift, Literatur, interpretiert und aus dem ehemaligen Gott Wang Chang wurde der Schutzherr der Schriftsteller. Als literarisches Gestirn wurde die Sternengruppe dann oft in Gedichten angesprochen.
Alle Sternbilder, so alt sie sind, müssen schematisch genug sein, um das darin Dargestellte zu erkennen. Das heißt, das ist ein Wolf oder das ist ein Baum oder das ist ein Mensch und der hält das und das. Denn die Sternbilder müssen ja nicht nur für einen selbst, sondern für eine ganze Generation von Leuten über Jahrhunderte hinweg identifizierbar sein, sonst halten sie sich ja nicht. Das heißt also, man rekonstruiert schematische, realistische Darstellungen. Also das heißt, es ist dann eine wirklich überraschend rekonstruierbare Ikonografie, die man da für jede Kultur herausarbeiten kann.
Riksha, die Bären.
Die 7 Hauptsterne von Usamayor wurden in Nordindien als Bären identifiziert.
Das Shatapatha Brahmana aus dem 1. Jahrtausend vor unserer Zeit deklariert, dass die 7 Seher in früheren Zeiten Riksha, Bären, genannt wurden. Riksha bedeutet im Sanskrit sowohl Bär wie Stern. Weshalb ist ungeklärt, geht jedoch wahrscheinlich darauf zurück, dass viele Sternenhimmelkulturen in Einzelsternen des Himmels die astralen Prototypen der entsprechenden irdischen Lebewesen sehen.
Der Vorstellung einzelner Bären in den Sternen von Usamayor liegt, aufgrund des Vergleichs mit dem altgriechischen Sternbild der großen Bären, wohl eine alte indoeuropäische Vorstellung zugrunde. Ursprünglich sah man im Viereck von Usamayor wohl eine Bärin, der ihre 3 Jungen hinterherlaufen. Sie in Indien als Bären zusammenzufassen, ist nachvollziehbar. Bei den Griechen gerieten die, von den Sternen unserer Wagendeichsel verkörperten Jungbären jedoch in Vergessenheit, weshalb aus ihnen der unnatürlich lange Schwanz des Sternbilds einer Bärin wurde, deren Kopf man zudem weit außerhalb der 7 Hauptsterne suchen muss.
Die indische Umdeutung der Bären des Sternbilds zu Sehern hatte sicherlich auch lautliche Gründe, indem aus dem Bär, Riksha, leicht ein Rishi, Seher, werden konnte.
Saptarishi, die 7 Seher.
Bezeichnet wird damit eine je nach Quelle variierende Gruppe von 7 Rishi, Weisen, Sehern, Heiligen, die als eremitische Asketen die Welt gestalteten.
Die 7 Seher schufen aus dem Nichtseienden das Seiende. Und diese Guten wohnen nun in den Sternen.
Die 7 befanden sich, einer späteren Geschichte zufolge, zusammen mit Manu, dem ersten Mann und Stammvater der Menschen, während der die Erde überschwemmenden Flut auf einem Boot. Sie gingen somit ebenso wenig unter wie die um den Himmelspol kreisenden Sterne von Usamayor. Aus ihnen wurden dann die 7 Opferpriester, Saptahotra, mit denen Manu den Göttern die ersten rituellen Opfer darbrachte. Dadurch erlangten sie, wie es im Rigveda heißt, Reichtum in Überfülle, worauf sie gemeinsam all die Lebewesen schufen.
Was wir heute in der Astrophysik tatsächlich machen können, ist, dass wir Entwicklungsgeschichten erzählen. Also wir können nachzeichnen, wie sich das Universum entwickelt hat. Und auf der Grundlage heutiger Theorien sind wir in der Lage zu verstehen, wie das Universum mit einem Urknall entstanden ist vor 13,8 Milliarden Jahren. Ein unglaublich heißer und dichter Zustand. Das Universum hat sich seitdem ausgedehnt, zuerst extrem schnell in einer Inflationsphase. Und da kann man dann tatsächlich nachzeichnen, wie sich dann langsam die Elementarteilchen, die damals schon entstanden sind und existierten, wie die sich dann in dem immer kälter werdenden Universum langsam verändert haben, ineinander umgewandelt haben, wie die ersten Atome entstanden sind. Und diese Geschichte, wie sich dann die Materie auch verklumpt hat, sich die Sterne und Galaxien entwickelt haben, das ist natürlich ein Narrativ, das sich unheimlich schön erzählen lässt.
Also es sind nicht nur die Sternsagen, die ich gesammelt habe, sondern auch die Weltschöpfungsmythen, weil die ja erklären, wie Sonne, Mond und Sterne entstanden sind. Und mein erstes Erstaunen war, also ich habe angefangen mit den Tuareg und war dann, ich weiß, die fünfte Kultur war dann irgendwann mal die Navajo, also die südlichen Dänen, zu denen die Apachen und die Navajo zählen da in Neumexiko. Und da merke ich, der Weltschöpfungsmythos, den die Navajo haben, und denen, den die Berber haben, zu denen die Tuareg gehören, das ist total die gleiche Geschichte, als hätten zwei Cousins das geschrieben. Aber bei all diesen Sternenhimmelkulturen, die ich jetzt da recherchiert habe, gibt's immer einen Weltschöpfungsmythos, der komplett gleich ist. Jede Geschichte benutzt ein Motiv und eine Geschichte besteht darin, 6 oder 7 verschiedene Erzählmotive zu verketten. Das heißt, bei einem Motiv kann ich sagen, okay, bei 2 Motiven ist vielleicht noch Zufall, aber bei 5, 6, 7 gleichen Motiven und der Verkettung von ihnen in derselben Reihenfolge, da muss ich sagen, also das muss eine idente Wurzel haben. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass Homo sapiens, als der vor 70.000, 80.000 Jahren aus Ostafrika ausgezogen ist. Die Genetik weiß, dass das eine Gründerpopulation von 1.000 bis 1.500 Exemplaren war. Da lässt sich leicht annehmen, dass die einen Sternenhimmel hatten mit einem Weltschöpfungsmythos, verbunden mit Sternsagen. Und dann ziehen die nach Europa, dann ziehen die nach Asien, dann gehen nach Amerika. Die entwickeln ihre Sternbilder weiter. Aber das, was man nicht rausschmeißen muss, bleibt erhalten. Die Weltschöpfungsmythen. Also das ist meine Erklärung dafür.
Die Tausenden.
Die Tausenden.
Die Tausenden.
Die Töchter der Nacht.
Die universelle kosmische Mutter.
Der Tod.
Der Tod.
Die königlich Kleinen.
Die königlich Schwimmenden.
Die Plejaden.
Die Töchter der Nacht sind 7. Von der 7. heißt es, sie sei ein Knabe, dem ein Auge fehlt.
Also wie willst du dir das erklären, dass zum Beispiel die Aborigines haben komplett die gleiche Geschichte zu den Plejaden? Dass das 7 Mädchen waren, die abhauen von einem Jäger wie die Griechen.
Also die Plejaden zum Beispiel als offener Sternhaufen, wo wir heute wissen, das sind Sterne, die sind gemeinsam aus einer großen Molekülwolke entstanden. Deshalb bilden sie so einen Haufen. Ein wichtiges Phänomen am Sternenhimmel, das Menschen auch schon immer beobachtet haben, ohne zu wissen, was sich dahinter tatsächlich verbirgt.
Chau. Die Tausenden ist in Altägypten als Ausdruck für die vielen Sterne in diesem Cluster zu werten. Der Sternhaufen wird aber auch als Tod bezeichnet, was mit einer toten Frau und einer dort abgebildeten Mumie in Verbindung gebracht werden kann. Offenbar sah man in Altägypten später in den Plejaden einen eingewickelten und einbalsamierten weiblichen Leichnam.
Ein Mythos aus den Anden schreibt dem Gestirn zu, aus der 5 Kilometer nordöstlich von Cusco sich befindlichen Quelle namens Susurpukyo zur Sonnenwende im Juni die Sonne samt den Gestirnen für das neue Jahr zu gebären. indem die Plejaden sie dort aus dem Wasser zogen. Etwa 40 bis 50 Tage zuvor waren sie in der nach ihnen Catachillai genannten heiligen Quelle nordwestlich von Cusco untergegangen. Dieser Untergang trug den Plejaden den Titel Die königlich Kleinen, die königlich Schwimmenden ein.
Mit diesen königlichen Schwimmerinnen wird ausgedrückt, dass die Plejaden das letzte Mal um den 25. April sichtbar waren und dann, gleichsam in diesen Brunnen, für längere Zeit hinab in die wässrige Unterwelt stiegen, die sowohl als Urquell des Kosmos wie der Zeit verstanden wurde. Sie war das Reich des in diesem Urgrund weilenden Schöpfergottes Daxe-Viracocha, zu dem sich die Plejaden nun gesellten.
In ihren 40 bis 50 Tagen in der Unterwelt aber wurden sie zu Frauen Viracochas, dem männlichen Quell der Lebenskraft. Von ihm befruchtet kehrten die Plejaden dann als Urmutter der Sterne wieder über die Susur-Quelle an die Oberfläche zurück, was als Neugeburt verstanden wurde.
Das geschah um die Sonnenwende im Juni. Gingen die Plejaden da morgens kurz vor der Sonne erstmals wieder strahlend am Horizont auf, so war ihr Aufenthalt bei Viracocha ein sie befruchtender gewesen. Zeigten sie sich jedoch fahl, wurde dies als schlechtes Omen für die Ernte des nun beginnenden neuen Jahres gedeutet.
In dem einheimischen Manuskript von Waruchiri aus den Jahren um 1600 heißt es zu den Plejaden:
Wenn die Sterne, die wir unter dem Namen die Zicklein kennen, sehr groß erscheinen, glaubt man, dass das Jahr sehr fruchtbar sein wird. Wenn sie jedoch im Gegenteil sehr klein erscheinen, glaubt man, dass sehr großer Mangel an allem herrschen wird.
Der Junge und das Sternenmädchen.
Es lebten einmal ein Mann und eine Frau, die nur einen Sohn hatten. Der Mann baute auf einem weit von seinem Haus entfernten Feld wunderbare Kartoffeln. Sie waren groß und köstlich und nur er hatte die Samen, um sie anzupflanzen. Doch nachts kamen immer wieder Diebe, rissen die Pflanzen aus und stahlen die Erdäpfel. Schließlich riefen Vater und Mutter ihren Sohn und sagten zu ihm: Warum sollen Diebe alle unsere Kartoffeln forttragen, wenn wir einen starken jungen Mann wie dich haben? Geh und halt draußen Wache. Schlaf neben dem Kartoffelgarten und du wirst die Diebe fangen.
Der Junge ging los, um auf den Garten aufzupassen. 3 Nächte vergingen. Die erste Nacht blieb der Junge wach. Er bewachte die Erdäpfel, ohne zu schlafen. Bei Tagesanbruch jedoch überfiel ihn die Müdigkeit und er nickte ein. In dem Moment kamen die Diebe und gruben die Erdäpfel heraus. Enttäuscht kehrte er ins Haus seiner Eltern zurück und erzählte ihnen, was passiert war. Als sie seine Geschichte hörten, sagten sie: Diesmal verzeihen wir dir noch, geh aber zurück und pass diesmal besser auf.
Der Junge bewachte also den Garten bis zum Tagesanbruch mit weit offenen Augen. Um Mitternacht jedoch hatte er einmal kurz blinzeln müssen und genau in dem Moment hatten sich die Diebe in den Garten geschlichen. So musste der Junge am Morgen zurück zu seinen Eltern gehen und ihnen wieder einmal mitteilen, dass Kartoffeln gestohlen worden waren. Als sie das hörten, erwiderten seine Eltern: Was? Du erwartest, dass wir glauben sollen, man habe dich vor deinen Augen beraubt? Du warst wohl eher hinter den Mädchen her, nicht wahr? Und hast es dir gut gehen lassen. Und sie hörten nicht auf, ihn zu schelten und ihm Prügel zu versetzen. Am nächsten Tag schickten sie ihn zurück in den Garten. Jetzt hast du gemerkt, was wir meinen, wenn wir dir sagen, du sollst Wache stehen, sagten sie.
Der Junge tat wie aufgetragen. Und von dem Moment an, wo er am Rand des Feldes ankam, passte er aufmerksam auf, ohne sich auch nur einmal zu bewegen. In der Nacht leuchtete der Mond sehr hell. Er hielt bis zur Dämmerung Wache, die Augen fest auf das Feld gerichtet. Und trotzdem zitterten, während er aufpasste, seine Lider und er nickte einen Moment ein. In diesem Augenblick Während er bloß blinzelte, kam ein Schwarm kleiner Prinzessinnen, blendend schöne Mädchen, und füllten den Garten. Ihre Gesichter waren wie Blumen, ihr Haar glänzte wie Gold und sie waren in Silber gekleidet. In größter Eile begannen sie alle gemeinsam Erdäpfel auszugraben. Obwohl sie wie Prinzessinnen aussahen, waren sie eigentlich Sterne, die vom Himmel herabgekommen waren.
Und in dem Moment öffnete der Junge seine Augen.
Was für schöne Wesen. Wenn ich sie nur fangen könnte. Vielleicht kann ich 2 von ihnen für mich haben.
Und er sprang auf die schönen Diebinnen zu. Doch nur im letzten Moment und mit größter Schwierigkeit gelang es ihm, eine von ihnen zu ergreifen. Die anderen schwebten in den Himmel hinauf und verschwanden wie verglimmende Lichter.
Warum hast du den Garten meines Vaters bestohlen?
Mit diesen Worten brachte er sie in die kleine Hütte, die neben dem Feld stand. Mehr über den Diebstahl regte er sich nicht auf. Stattdessen sagte er:
Bleib bei mir und werde meine Frau.
Lass mich gehen! Lass mich gehen! Hab Mitleid mit mir. Kannst du dir vorstellen, was die Schwestern meinen Eltern darüber erzählen werden? Ich gebe dir alle Kartoffeln zurück, die wir gestohlen haben, aber zwing mich nicht, auf der Erde zu leben.
Währenddessen dachten seine Eltern sich, die Diebe haben dem wertlosen Buben noch mehr Erdäpfel gestohlen. Aus welchem Grund sonst kommt er nicht heim? Denn es war spät geworden. Also beschloss die Mutter, ihm etwas Essen zum Garten hinauszubringen und nachzuschauen.
Weder deine Mutter noch dein Vater dürfen mich hier zu Gesicht bekommen.
Nein, Mutter, komm nicht näher, wart da auf mich, da hinten.
Da lief der Junge zu seiner Mutter hinaus, nahm ihr hinter der Hütte das Essen ab und brachte es zu der Prinzessin herein. Die Mutter drehte wieder um und ging heim, wo sie ihrem Mann erzählte, unser Sohn hat einen Kartoffeldieb gefangen, ein Mädchen, das vom Himmel herabgekommen ist, und jetzt versteckt er sie in der kleinen Hütte. Er sagt, er will sie heiraten. Aber er lässt niemanden zu sich. Währenddessen dachte der Junge, er könne das Mädchen täuschen.
Jetzt, wo es Nacht ist, müssen wir zu meinem Haus gehen.
Nein, deine Eltern dürfen mich nicht sehen. Sie dürfen mir nie begegnen.
Doch der junge Mann log sie an.
Ich habe mein eigenes Haus.
Und im Dunkeln ging er ihr voraus. Gegen ihren Willen gelang es ihm so, sie nach Hause zu bringen und seinen Eltern zu zeigen. Die waren beim Anblick dieses strahlenden Wesens völlig erstaunt. Sie war so schön, dass Worte sie gar nicht beschreiben können. Sie nahmen sie auf und kümmerten sich um sie und liebten sie inniglich. Aber sie erlaubten ihr nie auszugehen. Keiner traf oder sah sie je. Als sie nun eine lange Zeit bei den Eltern des jungen Mannes gelebt hatte, wurde sie schwanger und gebar ein Kind. Doch das Kind starb, ganz mysteriös, ohne dass jemand verstanden hätte, warum. Was die glitzernden Kleider der Prinzessin betraf, so hatten sie sie ihr verräumt. Sie gaben ihr ganz gewöhnliche Kleider. So lebte sie mit dem Jungen und seinen Eltern. Doch eines Tages musste der Junge wegen einer Arbeit weit weg. Als er gegangen war, konnte das Mädchen sich hinausschleichen. Sie tat, als ginge sie nicht weit, doch dann kehrte sie in den Himmel zurück. Der Junge kam ins Haus zurück, er fragte nach seiner Frau, konnte sie aber nicht finden. Als er begriff, dass sie verschwunden war, brach er in Tränen aus. Es heißt, dass der Junge in die Berge wanderte, ganz verstört weinend, noch im Schlaf weiterlief, wie entrückt. Und so traf er auf einem der öden Berggipfel einen heiligen Kondor.
Mann, warum weinst du denn so?
Da erzählte er dem Kondor alles, was sich ereignet hatte.
Und so, mein Fürst,
wurde diese schönste der Frauen die meine. Aber ich habe keine Ahnung, welchen Weg sie genommen hat. Ich habe mich verirrt. Und ich fürchte, sie ist zurück in den Himmel gegangen.
Hör auf zu weinen, junger Mann. Es ist wahr. Sie ist zurück in den Himmel gegangen. Doch wenn du willst und dein Elend so groß ist, dann will ich dich hinauf in die Welt dort tragen. Ich verlange dafür nur 2 Lamas von dir. Eines, um es hier zu verzehren, und das andere, um auf dem Weg etwas zu essen zu haben.
Jawohl, mein Fürst. Ich bringe dir die 2 Lamas, die du haben willst. Ich bitte dich nur, hier auf mich zu warten.
Unverzüglich ging er heim, um die Lamas zu holen. Sogleich nahm sich der Kondor eines und verschlang es bis auf die nackten Knochen, ihm mit dem Schnabel das Fleisch abreißend. Dem anderen wies er den jungen Mann an, die Kehle durchzuschneiden, damit er es unterwegs fressen konnte. Dann hieß er den Jungen, sich den Kadaver über die Schulter zu werfen und sich auf einen Fels zu stellen. Als er ihn dann ergriff, warnte er ihn.
Du musst deine Augen schließen und sie zulassen. Öffne sie ja nicht, auf keinen Fall. Und jedes Mal, wenn ich zu dir Fleisch sage, steckst du mir ein Stück vom Lama in den Schnabel. Wenn du mir aber keines in den Schnabel steckst, werde ich dich abwerfen, gleich wo wir auch sind.
Damit hob der Kondor ab. Der Junge gehorchte und öffnete seine Augen nicht einmal für einen Moment. Er drückte seine Lider fest zu. Wenn der Kondor Fleisch sagte, schnitt er ein großes Stück Lama ab und steckte es ihm in den Schnabel. Doch im Laufe dieses schwindelerregenden Fluges ging das Fleisch zu Ende. Vor lauter Angst begann der Junge, sich Stücke aus dem Unterschenkel zu schneiden. Jedes Mal, wenn der Kondor nach Fleisch rief, gab er ihm ein kleines Stück. Und so, auf Kosten seines eigenen Fleisches, gelang es dem Kondor, ihn zur oberen Welt hinaufzutragen. Es heißt, es hätte ein Jahr gedauert, um solch eine große Höhe zu erreichen. Als sie dort waren, ruhte der Kondor sich eine Weile aus. Dann nahm er den Jungen wieder und flog mit ihm zum Ufer eines fernen Sees.
Jetzt, mein Lieber, musst du dich in diesem See baden.
Das tat der Junge sogleich. Und der Kondor badete auch. Als sie im Himmel angekommen waren, waren sie schmutzig und bärtig gewesen. Sie waren alt geworden. Doch als sie aus diesem Wasser wieder herauskamen, waren sie hübsch und jung.
Da, vor uns, auf der anderen Seite des Sees, ist ein großes Heiligtum. Dort wird man bald eine Zeremonie abhalten. Geh und wart beim Tor. Die Himmelsmädchen werden kommen, um an der Zeremonie teilzunehmen. Sie werden in großer Zahl kommen und ihre Gesichter werden alle wie das deiner Frau ausschauen. Wenn sie an dir vorbeigehen, musst du völlig still stehen bleiben. Die, die dir gehört, wird die letzte in diesem Zug sein. Sie wird dich streifen. Dann musst du sie packen und nicht mehr loslassen.
Der junge Mann tat, wie der Kondor ihm geraten hatte. Er stellte sich zum Tor des Heiligtums und wartete. Bald kam eine Gruppe von jungen Frauen, die alle gleich aussahen. Eine nach der anderen ging hinein, einen kurzen Blick auf den Jungen mit ausdruckslosem Gesicht. Zu sagen, welche von ihnen seine Frau war, wäre unmöglich gewesen. Doch gerade als die letzten an ihm vorbeigingen, streifte eine von ihnen seinen Arm. Dann trat auch sie in das Heiligtum. Es war das leuchtende Heiligtum der Sonne und des Mondes, dem Vater und der Mutter aller Sterne. Dort versammelte sich alles Himmelsvolk. Und die ganzen Sterne gingen jeden Tag dorthin, um die Sonne anzubeten. Und sie sangen machten damit eine wunderschöne Musik für die Sonne. Die Sterne waren zahllose, weiße, jungfräuliche Mädchen. Sie waren Prinzessinnen. Als die Zeremonie vorbei war, begann sie wieder zu gehen. Der Junge wartete immer noch beim Tor. Sie blickten ihn wieder mit denselben ausdruckslosen Gesichtern an. Und wieder war es unmöglich zu sagen, welche von ihnen seine Frau war. Und wie zuvor streifte ihn eine der Prinzessinnen am Arm.
Warum bist du hier? Ich wäre wieder zu dir zurückgekommen. Da, nimm die Quinoa und koch sie.
Sie gab ihm einen knappen Esslöffel Quinoa. Der Junge beobachtete sie genau und sah so, wo sie die Quinoa aufbewahrte. Da sie ihm so wenig gegeben hatte, dachte er sich,
was für eine kleine Portion. Wie soll ich davon satt werden, nachdem ich ein ganzes Jahr nichts gegessen habe?
Ich muss kurz zu meinen Eltern gehen. Sie dürfen dich nicht sehen. Mach dir doch, während ich weg bin, mit der Quinoa, die ich dir gegeben habe, eine Suppe.
Als sie weg war, stand der Junge auf und holte sich von dort, wo sie die Quinoa aufbewahrte, eine ordentliche Portion und gab sie in den Topf. Sogleich stieg die Suppe brodelnd auf und wallte über den Rand. Er aß, so viel er nur irgend konnte. Was er nicht mehr herunterbrachte, das vergrub er. Und trotzdem ging der Topf weiter von Quinoa über. Da kam die Prinzessin zurück.
Das ist keine Art, unsere Quinoa zu essen. Warum hast du dir denn mehr geholt, als ich dir gegeben habe?
Dann half sie dem Jungen, die überquellende Quinoa zusammenzuwischen, damit ihre Eltern nichts merkten.
Meine Eltern dürfen dich nie zu Gesicht bekommen. Du musst dich verstecken.
Und so lebte er im Verborgenen. Und der schöne Stern brachte ihm das Essen in sein Versteck. Ein Jahr lebte der junge Mann so mit seiner Frau zusammen. Doch als das Jahr vergangen war, begann sie ihn zu vernachlässigen und brachte ihm nichts mehr zu essen.
Jetzt ist es Zeit, dass du wieder gehst.
Dann kam sie nicht mehr zurück ins Haus. Sie hatte ihn schließlich verlassen. Da füllten sich die Augen des Jungen mit Tränen und er kehrte zum Ufer des Himmelsees zurück. Dort angelangt, sah er den Kondor eben in der Ferne aufsteigen. Als er zu ihm lief, flog der Kondor an seine Seite und ihm fiel auf, wie sehr der heilige Kondor gealtert war. Und auch der Kondor sah, dass der Junge alt und runzelig war.
Wie ist es dir ergangen?
Mein Fürst, es ist traurig. Meine Frau hat mich verlassen. Sie ist für immer fortgegangen.
Der Kondor beklagte das Los des jungen Mannes. Dann trat er nahe zu ihm und strich ihm sanft mit dem Flügel über den Rücken.
Mein Fürst, leih mir deine Flügel. Bring mich zurück auf die Erde zum Haus meiner Eltern.
Ich nehme dich mit. Davor aber müssen wir im See baden.
Also stiegen sie beide in den See und kamen jung wieder heraus.
Wenn ich dich tragen soll, musst du mir wieder 2 Lamas geben.
Mein Fürst, du kriegst 2 Lamas, wenn ich zurück bei meinem Haus bin.
Der Kondor hatte nichts dagegen. Dann setzte er den Jungen auf seine Schwingen und flog los. Der Flug zur Erde dauerte ein Jahr. Und als es vorbei war, kam der Junge seinem Versprechen nach und gab dem Kondor 2 Lamas. Dann ging er ins Haus und grüßte seine Eltern. Sie waren alt, sehr alt geworden. Sie litten und hatten Tränen in den Augen.
Ich habe euch euren Sohn zurückgebracht, gesund und heil. Jetzt müsst ihr euch liebevoll um ihn kümmern.
Vater, liebe Mutter, es gibt keine andere Frau, die ich lieben kann. Ich werde nie mehr eine Frau finden wie die, die ich verloren habe. Ich werde bis zum Ende meines Lebens unverheiratet bleiben.
Und seine alten Eltern erwiderten, nun gut, Wenn das dein Wille ist, dann soll es so sein. Wenn du nicht heiraten willst, dann kümmern wir uns selber um dich. Und so lebte er schweren Herzens weiter.
Wenn wir jetzt bei dem Homo sapiens bleiben, der mit Pfeil und Bogen und Kanu loszieht vor 80.000 Jahren irgendwie von Ostafrika, dann wissen wir, der hat den Neandertaler verdrängt. Dann wissen wir auch, er hat überall Felszeichnungen hinterlassen, wobei die ältesten Felszeichnungen in Indonesien sind. Wenn man die Weltschöpfungsmythen kennt, dann stellt sich das, was die da malen, als die Illustration von diesen Weltschöpfungsmythen dar. Das nur noch am Rande. Aber jetzt ziehen die los, also eine Gründerpopulation von 1000 bis 1500 Leute, wie die Genetik sagt. Und dann ist natürlich das Faktum, dass ich einen Sternenhimmel habe, der mir sagt, wer ich bin, woher ich komme und was die Götter sind und was das Wichtige im Leben ist, ist natürlich ein sinnstiftendes Konstrukt, das überlebenswichtig ist. Aber wenn ich mich als Gruppe verorten kann, und es waren ja kleine Gruppen, die da losziehen, dann hat das mal einen Überlebensvorteil. Das ist also sozusagen die soziale Funktion des Himmels, dass das als Lehrmittel dient, um alles zu vermitteln, was den Zusammenhalt einer Gruppe regelt. Die Gebote und Verbote, all die Tabus, was ich machen muss, wer die Götter sind, wen ich verehren muss. Das Spannende an den Weltschöpfungsmythen, die zeigen alle nicht Götter, sondern Superahnen. Also so eine Art von Superhelden wie von den Marvel Comics. Die hatten alle so eine besondere Fähigkeit, waren moralisch meistens nicht besonders große Vorbilder. Ganz normale Menschen, würde man sagen. Aber die haben die Welt gemacht.
Azuhara, die Glänzende.
Dieser arabische Name für die Venus als Morgenstern leitet sich von der Wortwurzel glänzen, leuchten, strahlen ab, wovon auch Sahra, Blume, kommt.
Sie sitzt im Schneidersitz, eine Laute in der Hand, eine Musikantin des Himmels.
Azuhara war eine Frau von großer Schönheit. Sie unternahm eines Tages den Aufstieg in den Himmel und wurde dort in einen Stern verwandelt.
Als die Engel merkten, dass all die von den Menschen begangenen schlimmen Taten zum Himmel hinaufstiegen, um dort vors Gericht zu kommen, warfen sie Gott Langmut vor so viel Sünden vor.
Das sind die, welche du als deine Stellvertreter auf Erden auserkoren hast und die du begünstigst. Schau sie dir doch an. Sie gehorchen dir nicht.
Gott antwortete, wenn ich euch auf die Erde schicken würde, nachdem ich euch all das einpflanzte, was ich ihnen an menschlichen Lüsten eingepflanzt habe, würdet ihr genau dasselbe machen wie sie.
O, unser Herr. Gelobt sei dein Name. Für uns wäre es undenkbar, deine Gebote nicht zu befolgen.
Dann wählt zwei der besten Engel unter euch aus, damit ich sie auf die Erde schicke.
Sie wählten Harut und Marut, welche die frömmsten unter all den Engeln waren, und auch seine innigsten Anbeter. Gott pflanzte ihnen dieselbe Fleischeslust ein, die er den Menschen eingepflanzt hatte, und schickte sie zur Erde hinab in menschlicher Gestalt. Er befahl ihnen, gerecht unter den Menschen zu richten. Er verbot ihnen auch die Vielgötterei, grundloses Töten, Unzucht und den Genuss von Alkohol. So machten sie sich auf ihre Gesandtschaft. Die Tage verbrachten sie bei den Menschen. Kam jedoch der Abend, sprachen sie Gottes größten Namen und stiegen dadurch wieder in den Himmel hinauf.
Noch bevor ein voller Monat vergangen war, wurden sie verführt. Und das geschah folgendermaßen. Eines Tages kam eine Frau namens As-Suhara als Klägerin an ihren Gerichtshof. Sie war einer der schönsten Menschen ihrer Zeit. Eine Perserin und eine Königin in ihrem Heimatland. Als Harut und Marut sie erblickten, wurden ihre Herzen von As-Suharas Schönheit gefangen. Sie versuchten, sie zu verführen, aber sie wies deren Avancen zurück und ging wieder. Am nächsten Tag kehrte sie zurück und wieder versuchten Harut und Marut sie zu verführen. Diesmal sagte sie, nein. Außer ihr heiligt das, was ich heilige, und betet diesen Steingötzen an, begeht einen Mord und trinkt Alkohol.
Auf keinen Fall, denn Gott hat uns all das verboten.
Sie ging und kam am nächsten Tag zu ihnen zurück, mit einem Becher Wein in der Hand und all den geheimen Wünschen im Herzen, die sie hegte. Sie versuchten, sie zu verführen, aber sie verweigerte sich. Stattdessen machte sie ihnen dasselbe Angebot wie tags zuvor.
Jemand anderen als Gott anzubeten, ist eine Erzsünde. Mord ist eine Erzsünde. Da ist das Trinken von Wein noch die am wenigsten anstößige Sünde.
Also tranken sie von dem Wein und wurden so sturzbetrunken, dass sie mit der Frau zusammenkamen und mit ihr Unzucht trieben. Ein Mensch aber sah sie dabei. Also töteten sie ihn, damit er sie nicht verraten konnte. Und dann warfen sie sich vor einem Steingötzen zu Boden. Gott aber verwandelte As-Suhara zur Strafe in einen Stern.
Der Sternhimmel, der war für uns Menschen auch schon immer wichtig. Der Blick in den Himmel mit seinen verschiedenen Phänomenen, also mit der Sonne, dem Mond, aber auch den Sternen, war für die Menschen schon immer ein wichtiges Orientierungswerkzeug, um zeitlich sich verorten zu können. Also natürlich der Lauf der Sonne, der sagt uns ganz viel darüber, wo wir uns gerade im Jahr befinden, was die Natur gerade macht, wann wir die Ernte einfahren können, wann die Saat ausgebracht werden muss. Insofern war die Beobachtung der Himmelskörper schon immer eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für den Menschen, um auf der Erde gut leben zu können.
Und dann aber kommen wir mal zu den praktischen Funktionen. Die eine essentielle ist die navigatorische Funktion. Ohne die Navigation mit Sternbildern wäre der Pazifik erst in den letzten 200-300 Jahren entdeckt worden. So ist er schon 1000 Jahre früher, weil die wirklich ein System entwickelt haben, wie man mit den Sternen navigieren kann. Jeder, der heute noch ein Hochseepatent macht, muss was von Sternennavigation zumindest mal gelesen haben. Früher müsste man wirklich kennen und können.
Das sind alles Fähigkeiten, die wir als moderne Menschen leider heute in einem viel zu großen Maße verloren haben. Aber es ist auch wiederum etwas, was uns immer wieder daran erinnert, was die Wurzeln von uns Menschen, was unsere Kultur mit dem Sternenhimmel gemeinsam hat und was bei uns in unserem Leben immer noch mitschwingt, auch wenn es in großem Maße heute der Vergessenheit anheimgefallen ist.
Karawanen in der Wüste, die der Hitze wegen nachts losziehen, müssen wissen, an welchen Stern halte ich mich, damit ich mich nicht verirre. Also die navigatorische Funktion ist wichtig. Dann kommt die andere und das ist die kalendarische Funktion. Und die ist eigentlich eine ganz essentielle. Wenn ich Jäger und Sammler bin, dann muss ich wissen, ja, wann kommen die Lachse oder wann sind die Tierwanderungen, wie in der Serengeti. Und das sind überlebenswichtige Daten. Dann brauche ich also kalendarische Information. Die Sonne taugt dafür relativ wenig, weil die bewegt sich halt am Tag ein bisschen von Ost nach West und umgekehrt. Der Mond taugt auch nichts, weil der geht immer wieder an einem anderen Punkt auf. Der wandert einfach labyrinthisch rum. Ist wichtig für die Monatsbildung. Aber das nützt mir alles nichts, weil ich will ja wissen, wann ist jetzt Mitte Februar. Und da ist es also merkbar, dass die Sterne, dazu brauche ich keine Uhr, die bewegen sich jeden Tag 4 Minuten weiter. Zum gleichen Zeitpunkt ist der Himmel 4 Minuten weiter gerückt. Also das war immens wichtig für Jäger und Sammler. Und dann mit der Sesshaftigkeit unumgänglich, denn da muss ich völlig unabhängig, wie gerade das Wetter ist und wie die Wolken ist und ob ich die Sonne sehe oder nicht, da muss ich wissen, wann ich das Brachland herrichten muss. Und ohne diese Form von Landwirtschaft keine Zivilisation, keine Schrift, keine Städte, keine hierarchischen Pyramiden, keine Berufe, schlussendlich keine Handys und keine Computer.
Zu den Morgen- und Abendsternen Venus und Merkur finden sich bei den Navajo weder besondere Symboliken noch Legenden ausgewiesen. Dennoch scheint denkbar, dass man sie einmal als die heiligen Zwillinge Monstertöter und dem Wasser geboren figurierte. Darauf schließen lassen jedenfalls folgende Prüfungen eines 1924 erzählten Mythos, in dem die Zwillinge sich ihre Anerkennung als Söhne der Sonne erwerben. Sie gehen jedes Mal mit Auslöschungsversuchen einher, die dem Transit von Venus oder Merkur entsprechen, bei dem sie in der Sonne aufzugehen scheinen, um danach wieder aus ihr aufzutauchen, gleichsam aus der Hitze einer Schwitzhütte.
Sonzo, großer Stern.
Songdo, Dizidi, Morgenstern.
Sonne sagte zum Mond: Mein Onkel, mach für unsere Nachkommen ein Feuer in der Schwitzhütte. Der Mond machte in der Schwitzhütte Feuer und grub dann im hintersten Teil ein tiefes Loch. Das bedeckte er mit einer großen Platte aus weißem Stein. Darauf legte er eine andere aus blauem Stein. Darüber eine aus vielfarbigem Stein und zu oberst eine aus schwarzem Stein. Dann brachte er die Steine fürs Feuer herein. Bevor er es anzündete, erzählte er den beiden Jungen von dem Loch hinten. Sonne brachte die Kinder in die Schwitzhütte und verschloss sie dicht. Das Feuer brannte und die Steine begannen heiß zu werden. Sonne kehrte zurück und rief hinein: Habt ihr es warm? Nein, erwiderten sie. 3-mal antworteten sie auf seine Frage: Nein. Das 4-mal aber sagten sie: Ja. Sie hatten jedes Mal eine der Platten aus Edelstein weggeschoben, die der Mond in die Hütte gelegt hatte, und waren dann in das Loch gekrochen. Bei jedem Mal, dass Sonne sie ansprach, hatte er Wasser auf die heißen Steine gegossen, um sie mit dem Dampf dann zu Tode zu kochen. Die Hitze hatte den schwarzen Stein geschmolzen, der so zu Gagat wurde. Als die Hitze den vielfarbigen Stein erreichte, hinterließ sie darin rote Streifen und so wurde Perlmutt daraus. Der blaue Stein wurde zum Türkis und der weiße Stein zur weißen Muschel, die wegen der Hitze gelb gestreift war. Als der Dampf sich verzogen hatte und die Steine abgekühlt waren, kamen die Jungen aus dem Loch und saßen still in der Schwitzhütte. Als Sonne sie unverletzt dasitzen sah, meinte er: Vielleicht seid ihr ja doch meine Kinder. 3-mal war es ihm misslungen, sie umzubringen.
Bis in den 70er Jahren in Ägypten ist das nachweisbar. Eine Frau, wenn sie einen Liebhaber will, dann schmiert sie sich mit Eselsmilch ein und legt sich unter die Venus und dann kriegt sie den Mann, den sie gern haben will. Also das sind alles noch Formen von Bezüglichkeiten, die, ja klar kann man darüber lachen, aber ein Gebet oder eine Ayurveda-Zeremonie oder was da Ayahuasca, das ist ja auch nichts anderes als Selbstreflexion in einem konzentrierten Rahmen, wo man sich mit etwas beschäftigt.
Uluriakjuak, der große Stern. Sekanup Maleruata, der Folger der Sonne.
Von Bedeutung ist bei den Eskimo letztlich nur Venus, die als Abend- und Morgenstern erkannt und im Singular Uluriakjuak, großer Stern, genannt wird. Als Abendstern wird der männlich gesehene Planet in Grönland als Folger der Sonne betitelt. In Konstellation mit anderen Zeitmarkern kann die Venus dann zu einem prominenten Signal für den Beginn des neuen Jahres oder das Ende der Polarnacht werden.
Als Inuit, also Menschen, bezeichnen sich vor allem die an den arktischen Küsten von Grönland bis Zentralkanada lebenden indigenen Volksgruppen. Die Bezeichnung Eskimo wird als Oberbegriff verwendet und umfasst auch die in Kanada und an den asiatischen Küsten jenseits der Beringstraße lebenden Volksgruppen.
Uluriakjuak diente in der Gegend von Pond Inlet als Zeichen für die Rückkehr des Tageslichts, aber er war nicht immer da. Als Kind wuchs ich beim Clyde River auf, wo wir hörten, dass Uluriakjuak kurz nach Weihnachten am Horizont erscheint, wenn das Tageslicht wieder zurückkehrt. So war das, seit ich denken kann. Manchmal erschien er nicht, was mir als Kind aber nie auffiel. Erst als Erwachsener, als ich in Ergo Bay lebte, merkte ich zum ersten Mal, dass Uluriakjuak fehlte. Dass ich ihn nicht sah, machte mir eine solche Angst, dass ich dachte, es sei ein Zeichen, dass die Welt untergeht.
Nalaksardoch, der horcht und schaut.
Der große Nalaksardoch wird erzählt, fingen Robben stets an Atemlöchern, die nicht weit weg vom Ufer waren. Er stand dann immer da und wartete an dem Atemloch. Schließlich spielten einmal ein paar Kinder bei dem riesigen Spalt im Berg von Akpalasok, während Nalaksardoch unten an seinem Atemloch stand und wartete. Sie machten solch einen Krach, dass Nalaksardoch ihnen bald zurief: »Wegen euch bleibt meine Robbe unten!« Doch sie wollten nicht still sein, die Kinder da oben. Weil sie also so weitermachten, stieß Nalaksardoch am Ende aus: »Die sollen doch dort eingeschlossen werden, die da oben. Der Spalt soll sich über ihnen schließen.« Weil sie die Robbe abschreckten, auf die er in seinem Hinterhalt wartete. Und so schloss er sie ein. Als sich der Spalt über ihnen schloss, konnte einer gerade noch herauskommen. Das Mädchen aber, das einen Säugling in seinem Amauti trug, kam nicht heraus. Der Junge lief nun hinauf nach Akpalasok und schrie: »Nalaksardoch hat meine Kameraden in einen großen Bergspalt eingeschlossen. Er tut ihnen ganz was Schlimmes an.« Als die Leute das hörten, machten sie sich sofort zu ihm auf. Mit Speeren bewaffnet kamen sie auf Nalaksardoch zu, um ihn zu töten. Der stand da und sah sie kommen. Und als dann nur noch ein kleines Stück zwischen ihnen und ihm war, erhob er sich plötzlich in die Luft. Nachdem er in die Luft gestiegen war und sich in das Gestirn Nalaksardoch, die Venus, verwandelt hatte, mussten sie aufgeben, ihn zu fangen. Also kehrten sie wieder zurück, um zu sehen, wie es den Kindern ging. Die waren unglücklicherweise in den Spalt eingeschlossen, in dem sie den Säugling unablässig schreien hören konnten. Sie versuchten eine ganze Weile, sie zu befreien, aber das stellte sich als unmöglich heraus. Sie versorgten sie noch eine ganze Weile, so gut sie konnten, indem sie etwas durch die kleine Öffnung hinabließen. Doch schließlich begruben sie sie, indem sie große Steine über sie legten. Und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört.
Die Bororo legen sich abends auf Matten vor ihre Hütten hin und schauen auf den Himmel, so wie wir Fernsehen schauen. Aber da passiert nichts, außer dass die Landschildkröte kommt von da, die Wasserschildkröte kommt von da. Und so liegen die stundenlang und sind quasi in einer Zeit drin und haben aber selber keinen Begriff von, wie alt die Welt ist, wie alt sie selber sind, wie lang schon Menschen gibt, sondern also es schafft ein Präsenz. Es schafft Präsenz von Himmel und Mensch und Natur in einem so umfassenden, zyklischen Präsenz, wenn du willst.
Das ist ja das große Glück der Astrophysiker, dass sie tatsächlich in die Vergangenheit schauen können. Das liegt daran, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist und insofern Lichtsignale eine bestimmte Zeit brauchen, um zu uns zu kommen. Und das bedeutet, je weiter wir schauen in den Kosmos, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Und dadurch sind wir in der Lage, die Entwicklungsgeschichte des Universums wirklich sehen zu können. Also das ist etwas, was uns Astrophysiker enorm dabei hilft, die Entwicklung des Universums, aber auch die Entwicklung von Galaxien und von Sternen wirklich nachzeichnen zu können, weil wir all diese verschiedenen Schnappschüsse aus verschiedenen Epochen des Universums hier auf der Erde empfangen können. Das älteste Licht, das wir auf der Erde empfangen können, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist Licht, das ist 380.000 Jahre nach dem Urknall auf den Weg geschickt worden. Das ist tatsächlich das älteste Signal. 380.000 Jahre, das klingt nach einem langen Zeitraum nach dem Urknall. Aber wenn wir uns jetzt nochmal vergegenwärtigen, dass wir ansonsten in Skalen von Milliarden Jahren rechnen, ist 380.000 Jahre nach dem Urknall wirklich ein ganz kurzer Moment.
Die Entstehung des Mondgesichts auf den Philippinen.
Nach Sonne und Mond schuf der erste Mann, der Riese Aampuk, die Bäume und alle Dinge der Welt. Und er schuf auch den Menschen. Lange Zeit später gab es viele Menschen, unter ihnen ein junger Mann und eine junge Frau. Der Mann nannte sich Nara, die Frau Nangem. Und sie taten nichts, außer Tag und Nacht zusammen Laute und Gitarre zu spielen, dass ihnen die anderen, ihre Gefährten, sagten, hört doch wenigstens einmal kurz auf, das ist doch alles viel zu viel. So gibt es weder Tag noch Nacht. Man erzählt, dass sie darauf bloß gelächelt hätten. Und so spielten sie weiter, viele Jahre hindurch. Da begann die Gitarre aus dem Schoß der jungen Frau zu wachsen. Und mit der Laute des jungen Mannes war es gleich. Nachdem sich die Musikinstrumente derart auf ihren Körpern ausbreiteten, fiel den Leuten auf, dass sie selbst nicht mehr zu sehen waren. Sie waren plötzlich verschwunden. Als es Nacht geworden war, blickten sie hinauf zum Mond. Und da sahen sie sie nun, Nara und Nangem, wie sie auf dem Vollmond saßen. Und der große Baum Nara und der Bambus ihrem Schoß entsprossen waren.
Der Mond als Begleiter der Erde hat ja schon immer die Menschen dazu angeregt, sich Geschichten zu überlegen, was wir dort sehen, was diese Strukturen auf seiner Oberfläche zu bedeuten haben, wo der Mond herkommt. Da gab es viele Theorien in den vergangenen Jahrhunderten. Und heute sind wir tatsächlich in der Lage, eine relativ detaillierte und überzeugende Geschichte zu seiner Entstehung zu erzählen, die wir heute darauf zurückführen, dass die junge Erde mit einem anderen Protoplaneten kollidiert ist, mit Theia, also mit einem großen Planeten, der aber trotzdem deutlich kleiner war als die Erde. Es gab einen massiven Zusammenstoß und im Zuge dieser kosmischen Katastrophe ist dann der Mond aus den Bruchstücken sozusagen entstanden. Es gibt immer noch viele offene Fragen, aber das sind die Geschichten, die wir heute über den Mond erzählen, obwohl natürlich trotzdem all die Geschichten immer noch bei uns mitschwingen, die unsere Vorfahren überliefert haben. Also ich glaube, jeder, der den Mond anschaut, der kommt ins Träumen und überlegt sich, ja, wie sieht es dort wohl aus?
Das Leuchtgestirn der Nacht. Woher hat es die Fähigkeit zu sterben und dann wiedergeboren zu werden? Und was macht der Hase, den man von Weitem schon sieht, dort auf seinem Bauch?
Die Chinesen sahen im Mond zuerst einen Frosch oder eine Kröte. Durch volksetymologische Aufspaltung der Zeichen für Kröte, Kutu, wurde daraus ein rückwärts blickender Ku, Hase, Tu. Der Hase in der chinesischen Ausdeutung zerstampft in einem Topf jene Kräuter, aus denen das Lebenselixier zubereitet wird. Der Hase steht dabei aufrecht unter der Krone eines indischen Goldregens, dessen Stamm sich neben dem Topf am Mondrand emporzieht.
Wer die Blätter des Zimtbaumes im Mond isst, wird unsterblich.
Andere identifizieren den Baum mit dem Mondzimtbaum, einem immergrünen und dadurch mit dem ewigen Leben assoziierten Baum, der passend weiße Blüten und eine nach Yin duftende Rinde aufweist. Dem Hasen schreibt man aufgrund seiner sprichwörtlichen Fruchtbarkeit und weil man ihn in Vollmondnächten herumhüpfen sieht, dieselbe Yin-Essenz zu wie dem Mond, um damit die Unsterblichkeit des Mondes zu erklären.
Die scheinbare Unzerstörbarkeit des Baumes hat zu einem weiteren Mondgesicht geführt, in dem in der Tangzeit statt einem Hasen ein Mann im Mond gesehen wurde.
Seit alters her wird erzählt, dass sich ein Zimtbaum und eine Kröte im Mond befinden. Am Fuß des Baums steht ein Mann, der dauernd an ihm hackt, wiewohl der Spalt im Baum sofort wieder verheilt. Der Mann heißt Wu, sein Beiname Kang. Er gehört zu Xihe, der Mutter der 10 Sonnen.
Wie Wu Kang in den Mond kam, um dort zu einer Gottheit zu werden, geht aus anderen Legenden hervor.
Es heißt, sein Name sei eigentlich Wu Chuan gewesen und dass er im Westen des Reichs geboren worden sei. Seine Frau habe ihn dann mit Bo Ling, dem Enkel des legendären Kaisers Yan, betrogen und diesen nach dreijähriger Schwangerschaft 3 Söhne geboren, Gu, Yan und Shu. Dies geschah während der 3 Jahre, in denen Wu Kang fort von zu Hause war und seine Frau zurückgelassen hatte, um sich dem Daoismus zu widmen. Bei seiner Rückkehr musste er von dem schändlichen Verhältnis seiner Frau zu Bo Ling und ihren 3 Söhnen erfahren. Voller Zorn erwischte er Bo Ling und tötete ihn.
Indem er ihm einen Speer durch den Kopf schoss, sodass der über dem Boden hängen blieb.
Dieses grausame Bild machte Herrscher Yan, Gott der Sonne, so wütend, dass er Wu Kang auf den Mond verbannte und ihn dazu verdammte, den hohen Baum dort zu fällen, der unsterblich war, weil er nach jedem Axthieb wieder zuwachsen konnte. Weshalb Wu Kangs Strafe darin besteht, ihn in alle Ewigkeit vergeblich umzuhauen. Seine Frau aber verspürte Reue und schickte ihm ihre 3 Söhne auf den Mond, damit sie ihm dort in seinen einsamen Tagen und Nächten Gesellschaft leisteten. Es waren die Kröte Gu, der Hase Shu und Yan.
Die Tahitianer glauben, dass die Mondfrau Hina dort auf dem Mond wie auf unserer Erde lebt. Und dass dort Reichliches hergestellt wird, auf die gleiche Weise wie auf der Erde. Der Mond gilt als das Land der Fülle.
Atea, der Raum, zeugte mit seiner Frau Hutu die Fruchtbarkeit, den Versetzer Ru, der den Himmel erweiterte und hob und die Erde in 8 Himmelsrichtungen unterteilte, und Hina,
die Graue.
Sie steuerte eine Piroge, um mit Ru die Welt zu umrunden.
Nachdem sie die Welt umsegelt hatte, war Hinas Entdeckungslust noch lange nicht befriedigt. Eines Abends, als der Vollmond so einladend schien, groß und halb aufgegangen am Horizont, fuhr sie mit ihrer Piroge los, um ihn zu besuchen. Als sie dort ankam, gefiel ihr der Mond so gut, dass sie in ihn hineinstieg und ihre Piroge dem Meer überließ.
So wurde aus
Hina die Pirogenführerin,
Hina, die in den Mond stieg.
Denn im Mond ist sie seither geblieben. Obwohl sie nicht aufgehört hat, ihrem Bruder Maui auf seinen Reisen auf Erden geneigt zu bleiben und den Menschen Gutes zu tun.
Sie wacht über die Nachtsreisenden. Eine Aufgabe, die ihr einen neuen Namen eintrug.
Große Hina, die Wächterin.
Also dieses neue Streben zum Mond, zum Mars, vielleicht sogar noch weiter, das ist ja etwas, was in den vergangenen Jahren in ganz neuem Maße wiederbelebt wurde und was, glaube ich, vielen auch die Möglichkeit liefert, ja, wieder Visionen zu haben, sich zu überlegen, Mensch, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Die Menschheit, die könnte irgendwann eine multiplanetare Spezies sein, die jenseits der Erde das Sonnensystem erschließt. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, dass man darüber nicht aus dem Blick verlieren darf, wie ideal und wie perfekt die Erde als Lebensumgebung für uns Menschen ist und wie lebensfeindlich und ungemütlich der Weltraum ist. Wenn man sich vorstellt, eine Mondbasis oder eine Marsbasis aufzubauen, aber wenn man sich dann die Physik anguckt, welche Bedingungen dort oben herrschen, also welche extremen Temperaturen, welcher Beschuss durch kosmische Strahlung, die hochgradig krebserregend ist. Und wenn man sich dann überlegt, was das für uns Menschen heißen würde, welche Schutzmechanismen wir dort oben entwickeln müssten, also dass wir zum Beispiel auf dem Mars die meiste Zeit unterirdisch verbringen müssten, da nimmt die Attraktivität dieser Vision dann doch sehr, sehr stark ab. Es ist aber, glaube ich, eine große Gefahr zu denken, dass dort draußen im Sonnensystem so etwas wie eine Ersatzheimat für uns Menschen existieren könnte. Da wäre es für uns Menschen wahrscheinlich einfacher, den Klimawandel aufzuhalten und hier Lösungen zu finden, als dass wir andere Himmelskörper lebenswert machen.
Der Effekt, den jeder hat, der nachts rausgeht, ist dieser Eindruck einer immensen Leere, einer immensen Fülle, der uns eigentlich zeigt, wie unbedeutend wir sind. Und wie immer man diesen riesigen Raum füllt, den man nachts sieht, man sieht so zwischen 4.000 und 5.000 Sterne mit freiem Auge, wie weit das alles weg ist, wie weit der Urknall zurückliegt. Also es ist eine riesige Dimension, die sich auftut, die ist majestätisch, die ist gleichgültig, die ist kalt. Es sind alle möglichen Interpretationen und Zugänge dazu eigentlich denkbar und möglich und fühlbar. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man dabei weiß, wie klein man ist selber. Und wenn es dieses Bewusstsein gegeben hätte, wenn wir das nicht verloren hätten, dann wäre es eine Überlegung wert, ob es zu dem Klimawandel und den ganzen Problemen gekommen wäre, weil dann hätte man die Anbindung an die Natur nicht verloren. Dann wäre es ja nicht diese humane Arroganz entstanden von zu meinen, wir können über diesen Planeten verfügen, weil wenn man da raufschaut und merkt, wie weit alles voneinander entfernt ist, dann ist also das, worauf wir da sitzen, schon was sehr, 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 sehr Besonderes.
Mein Großvater lehrte mich die Sterne und Jahreszeiten. Er sagte, vergiss das nie. Erzähl diese Geschichten, wenn Kinder da sind, damit sie zuhören können, langsam. Und dann wird die Geschichte zu ihnen kommen. Und zwar genau so. Die Geschichte ist dann richtig, genau richtig, weil sie träumt. Wir legten uns in der Trockenzeit immer ins Gras. Schaut zu den Sternen hinauf, sagte ich den Kindern.
Sternenhimmel der Menschheit von Raoul Schrott. Reflektiert von Raoul Schrott und Sibylle Anderl. Bearbeitung Katja Langenbach. Mit Vincent zu Linden, Henriette Nagel, Steven Scharf und Katrin Störmer. Komposition Ulrike Hage. Aufnahme und Mischung Jan Piepenstock. Schnitt und Montage Ruth Maria Ostermann. Besetzung Tina Fröhlich. Regieassistenz Jakob Roth. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2025. Dramaturgie Katharina Agathos.
Kennst du das? Du willst eine Internetseite öffnen und es wird überprüft, ob du ein Roboter bist. Du klickst und klickst, aber irgendwie funktioniert es nicht. Sowas Ähnliches ist mir passiert.
Eine Regelmäßigkeit in ihrer Stimme könnte darauf hindeuten, dass sie keine echte Person sind.
Nur viel schlimmer.
Hey, warum gehen Sie nicht weiter?
Es geht nicht auf.
Bezahlvorgang abgebrochen.
Du bist richtig nervös?
Sie können sich vielleicht denken, dass ich gerade den Alarmknopf gedrückt.
Miriam, was ist denn?
Ich komme seit Tagen nirgendwo rein. Nicht in meine Wohnung, nicht ins Ministerium, nirgends. Ich bin ausgesperrt.
Wir müssen hier weg, schnell.
Bleiben Sie stehen! Hey, stehen bleiben!
Ich bin ein Bot.
Mein Leben als Spam. Eine Science-Fiction-Hörspielserie von Hans-Christoph Böhringer.
Du könntest das Gesicht einer Revolution werden.
Ab jetzt in der ARD-Audiothek.